Es geht um die Obrigkeit. Inspiriert worden bin ich zu der Predigt natürlich durch die Wahlen, die jetzt anstehen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe auch in Facebook geschrieben, dass es heute eine Empfehlung zur Wahl geben wird. Das wiederhole ich jetzt auch nochmal. Es wird diese Empfehlung geben. Und ich möchte aber ein bisschen breiter anfangen und ich möchte uns ein bisschen was darüber sagen, was wir für ein Verhältnis zu unserer Obrigkeit haben. Und die Bibel sagt da im Neuen Testament einiges dazu. Und deswegen würde ich mit euch gern durch ein paar von diesen Bibelstellen durchgehen und es einfach mit euch betrachten. Der aktuelle Anlass ist klar, am 24. September sind Bundestagswahlen. Gewusst? Ich war kürzlich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich war kürzlich mit Leuten zusammen. Die eine hat noch nie gewählt, die eine Person, und die andere Person hat in ihrem Leben zweimal gewählt und das waren keine Jugendlichen. Also, es geht unter anderem um die Bundestagswahlen. Gehen wir überhaupt zum Wählen oder auch nicht? Also, was ist überhaupt unser Verhältnis zum Staat, außer dass wir darüber schimpfen? Dann werde ich ganz kurz was sagen zu dem Thema, kann ein Christ Soldat sein? Das ist für uns in der Gemeinde sehr, sehr viel relevanter als in anderen Gemeinden, habe ich so einen Eindruck. Wir haben relativ viele, die im Staatsdienst stehen auf dieser Seite. Dann ein ganz wichtiges Thema für euch, müssen wir eigentlich Steuern zahlen? Gell? Als Christ sind wir eigentlich Bürger von einem anderen Reich, deswegen schreiben wir unserem Finanzamt, tut uns leid, ihr bekommt von uns kein Geld mehr, weil wir sind ausgebürgert. Reichsbürger. Genau. Und dann geht es mir um die Frage, wofür bin ich eigentlich verantwortlich? Das werde ich euch nachher erklären, um was da geht und genau, was sagt die Bibel zu all den Dingen. Also das Erste, was ich einfach vorwegschicken möchte, und das habe ich auch von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, unsere erste Aufgabe oder unser wichtigstes überhaupt im Verhältnis zu unserem Staat ist, dass wir beten. Und das schreibt der Paulus auch sehr deutlich. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Also Paulus sagt, so das Wichtigste, er sagt hier, vor allen Dingen, das Wichtigste für den Paulus war, dass wir für die Regierung beten. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr zu dem Thema Regierung, aber vor allen Dingen, dass wir beten. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Für alle Menschen, also das schließt natürlich, sagen wir mal, die Menschen in der Karibik mit ein. Ich finde es ja interessant, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber da werden ganze Inseln von einem Sturm platt gemacht und Hunderttausende verlieren ihr Obdach und unsere Medien berichten nur, wie man sich in Florida auf den Sturm vorbereitet, der noch gar nicht da ist. Aber gut, anderes Thema. Aber die Leute brauchen unser Gebet. Also die in Kuba und die auf den ganzen Inseln in Barbuda und wo die alle sind, was man sonst normalerweise nicht so hört, aber wo vielleicht der eine oder andere auch schon mal im Urlaub war. Es gibt so viel, in Mexiko waren Erdbeben und die Kriege auf der ganzen Welt, ich muss euch das nicht extra erzählen, unsere Geschwister, die verfolgt sind, das sind alles Menschen, für die wir beten sollten und müssen, unsere Missionare. Der Daniel wird nachher noch kurz was ansagen zur Missionskonferenz, die stattfinden wird. Demnächst wird Martin Grube zu uns kommen aus Guinea, wird uns ein bisschen berichten von seiner Arbeit. Das sind Leute, die unser Gebet brauchen und das ist eine ganz wichtige Sache. Aber eben auch für die Könige und für alle Obrigkeiten. Nun zu Zeiten von Paulus, der das geschrieben hat, da gab es eben Könige, da gab es nicht so viele Demokratien und deswegen nennt er das so, wir würden heute vermutlich eher weniger für die Könige beten, weil die bei uns in aller Regel nicht mehr die Politik machen. Aber wir sollten für sie beten und das Ziel ist eben hier, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dass wir so leben können, wie Gott es eigentlich möchte. Dass wir so leben können, wie er das für uns vorgesehen hat. Dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Also so ruhig und still, wie du das möchtest. Manche wollen ja gar kein ruhiges und stilles Leben führen. Die wollen Spaß haben und die wollen Remi-Demi haben. Und ich glaube auch nicht, dass es das gemeint ist, was Paulus uns hier sagen will, sondern dass es hier darum geht, dass wir unbehelligt vom Staat die Dinge tun können, die wir tun möchten, auch im Reich Gottes. Und ich glaube persönlich, dass wir da in unserem Staat ganz gut bedient sind und dass wir da sehr viele Freiheiten haben und dass auch gut ist, dass wir solche Freiheiten nutzen und das Reich Gottes diesbezüglich auch voranbringen. Gut, nächste Bibelstelle, die ich euch zeigen möchte, 1. Petrus 2, Verse 13 bis 18. Ich lese mal hier von der Wand ab, das ist, glaube ich, für euch besser. Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung, dem Kaiser, also er hat im Römischen Reich gelebt, deswegen dem Kaiser, weil er über allen steht, den Statthaltern, weil sie von ihm entsandt sind, um die zu bestrafen, die Böses tun, und die auszeichnen, die Gutes tun. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt, handelt als Freie, aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das Böse nehmen, sondern wie Knechte Gottes. Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder und die Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser, ihr Sklaven ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften. Also die Sklaven, wir haben heute, glaube ich, keine Sklaven hier, aber wenn sie vielleicht manchmal so fühlt, manchmal. Wir können das heute sehr gut auch, denke ich, auf unsere normalen Arbeitsverhältnisse übertragen. Und da geht es eben um die Chefs, die Guten und die Launenhaften. Genau. Ich möchte so ein paar Dinge was sagen. Also erstmal sagt Petrus in dem Fall, wobei Paulus an anderer Stelle dasselbe sagt, dass wir uns jeder menschlichen Ordnung unterwerfen sollen. Das ist schon, wie soll ich sagen, nicht so ganz so das moderne Statement, was ich so immer wieder höre, sich jeder menschlichen Ordnung zu unterwerfen, also solange die gut ist und solange die mich respektiert und solange ich alle Freiheiten habe, die ich möchte, dann mache ich das auch. Aber also wenn es mir dann zu weit geht, also wenn die dann Steuern von mir wollen, die ich als ungerecht empfinde, dann kann ich schon auch mal meine Steuererklärung etwas kreativer gestalten, um die ungerechte Steuerlast zu mindern. Habe ich schon mit Christen sehr ernste Diskussionen geführt, die das also vollkommen in Ordnung fanden. Petrus redet von sowas eigentlich gar nicht. Er sagt, unterwerft euch der menschlichen Ordnung. Und zwar nicht bloß den Guten. Am Ende sagt er das zu den Arbeitgebern, aber er sagt jeder menschlichen Ordnung. Und den Statthaltern, weil die haben einen Auftrag. Die sollen nämlich das Böse bestrafen und das Gute fördern. Nun sagst du, aber das tut ja nicht jede Regierung. Das ist richtig. Aber Petrus entbindet uns nicht von der Unterordnungspflicht in Abhängigkeit davon, ob die Regierung nun das Richtige tut oder nicht. Sondern er sagt zunächst mal, unterwerft euch jeder menschlichen Ordnung. Wir werden nachher noch sehen, dass es Grenzen hat. Aber diese Grenzen können wir nicht einfach so ziehen, dass ich sage, ich unterwerfe mich, solange die das tun, was ich für richtig halte. Sondern ich ordne mich der menschlichen Ordnung unter. Jeder menschlichen Ordnung. Ich weiß, da sträubt sich in manche von uns freiheitlich gesinnten Mitteleuropäern so ziemlich jede Faser. Aber das ist das, was Petrus ziemlich ohne Einschränkung hier schreibt. Handelt als Freie. Der Petrus sagt, Leute, ihr seid frei. Wir sind frei gemacht. Wir sind frei vom Gesetz. Wir sind letztendlich sogar frei von unserer Regierung. Weil, und das haben wir vorher auch schon angedeutet, wir sind eigentlich Menschen, die zu einem anderen Reich gehören. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir leben in Deutschland und insofern gehören wir auch irgendwie hierher. Aber die Bibel sagt uns das relativ klar. Wir sind eigentlich Bürger eines anderen Reiches. Nicht unbedingt Reichsbürger, ist ein bisschen schwierig gerade. Und deswegen sind wir frei und wir können als Freie handeln und wir können uns als Freie eben auch dieser Ordnung unterwerfen. Und er sagt aber, ihr seid zwar frei, aber nehmt diese Freiheit nicht als, das ist jetzt falsch rum, nehmt diese Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Also sagt nicht, ich bin frei, ich muss mich nicht an die Ordnungen halten und ich habe deswegen die Freiheit, alle möglichen Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Also ich kann auf der Straße so schnell fahren, wie mir das gefällt. Diese Freiheit haben wir als Christen nicht. Ich kann auch nicht so viel Steuer zahlen, wie mir gefällt. Ich kann auch nicht mit dem Hab und Gut anderer Menschen so umgehen, wie es mir gefällt, weil ich frei bin. Dass ich frei bin vom Gesetz, kann ich nicht als Deckmantel nehmen für alle möglichen Dinge, die dem Gesetz zuwiderlaufen, auch dem Gesetz Gottes zuwiderlaufen. Wir sollen Gott fürchten und da ist nicht gemeint, dass wir Angst haben vor ihm, sondern da ist gemeint, dass wir in Ehrfurcht vor ihm sind, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn anerkennen und wir sollen den Kaiser ehren, in dem Fall als Sinnbild, als Obersten der Regierungen, die es gibt. Unsere Regierungen verdienen Ehre. Und zwar nochmal, das hier unten ist auf die Arbeitgeber bezogen, jetzt auf die Herren, aber es gilt natürlich genauso gut auf die Regierungen. Zeige ich das gleich nochmal. Und wir sollen diese Regierungen ehren. Und zu ehren Ich sage das manchmal im Spaß zu meiner Tochter. Ich sage manchmal, du möchtest nicht lang leben, weil, wie lebt man lang? Wer weiß es? Ehre Vater und Mutter, genau. Und da geht es eben schon darum, wie rede ich über jemand? Und das nächste Mal, wenn du am Stammtisch sitzt oder mit irgendwelchen Leuten dich über unsere Regierung unterhältst, dann überleg dir, ob das, was du gerade sagst, Ausdruck von Ehre ist oder nicht. Wir können dann schon darüber reden, was wir nicht richtig finden, aber die richtige Haltung für uns ist, die Obrigkeit zu ehren. Und genau, zu den Launenhaften habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ich möchte ein paar Regierungen zeigen. Also das war nicht Nero, aber das ist der Nero, den viele von uns kennen. Das ist Peter Ustinov aus dem Film. Nero, würdet ihr sagen, war ein guter Kaiser oder eher nicht so gut? Eher nicht so gut. Okay. Also da würde ich mich anschließen. Nero hat Christen umgebracht, er war korrupt, also ich glaube, er ist so ziemlich der Inbegriff dessen, was man unter einem Despoten versteht. Dann haben wir die Frau Merkel. Es gibt Leute, die mit ihren gar nicht zufrieden sind, die auch kein gutes Haar an ihr lassen. Ich habe extra ein Bild mit der richtigen Handhaltung auch noch rausgesucht, dass man weiß, das ist auch echt. Dann habe ich noch einen dazu getan, der momentan auch nicht so besonders beliebt ist, aber all die drei, also vielleicht würde sich Frau Merkel jetzt ärgern über diese Zusammenstellung. Ich hätte natürlich auch noch ein paar bessere Regierungschefs da reintun können, aber ich wollte damit einfach zeigen, das, was Petrus geschrieben hat, ist in der Zeit geschrieben worden, als nicht Angela Merkel an der Regierung war und auch nicht Helmut Schmidt oder sonst irgendjemand, sondern da hat Nero regiert, beziehungsweise, je nachdem, wann man die Abfassung vom Petrusbrief ansetzt, ein anderer, der vermutlich auch nicht viel besser war als er. Und es ging einfach nicht darum, dass Petrus gesagt hat, Leute, wir haben so eine tolle Regierung und die gibt uns so viele Freiheiten und deswegen müssen wir uns denen unterordnen. Sondern der Petrus, das hat er nicht gesagt, aber es war offensichtlich, der hat gesagt, Leute, egal was die uns antun, egal wie schlecht diese Regierung ist, sie ist von Gott eingesetzt. Und unsere Haltung als Christen sollte sein, sie zu ehren und uns denen unterzuordnen. Und das finde ich das eigentlich Atemberaubende an diesen Worten, denn wenn Petrus schreibt, ordnet euch aller menschlichen Gewalt unter oder aller menschlichen Obrigkeit, dann ist es schon was, was uns irgendwie, ja, das widerstrebt uns irgendwie. Und wenn wir dann auch noch wissen, dass er es unter so einem Kerl geschrieben hat, wo wir uns dann fragen, Petrus, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Und deswegen bin ich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass Petrus das eben nicht bloß aus einer inneren Laune rausgeschrieben hat, sondern dass es wirklich das ist, was Gott von uns möchte. Nämlich, dass wir unsere Obrigkeit ehren und dass wir uns denen unterordnen. Unabhängig davon, ob sie die Dinge richtig machen oder nicht. Nochmal, es hat Grenzen, weil die nachher noch drauf kommen, aber das ist zunächst mal das, was Petrus uns hier an dieser Stelle sagt. So, das erste Prinzip, was ich jetzt daraus ableiten möchte, ist, weltliche Obrigkeit kommt von Gott. Also wir würden jetzt sagen, okay, geistliche Obrigkeit, die ist von Gott eingesetzt, ist klar. Aber auch die weltliche Obrigkeit, sagt Petrus, die ist von Gott eingesetzt. Paulus wird es nachher, wenn wir sehen, nochmal genauso formulieren. Und deswegen müssen wir für sie beten und wir müssen uns auch ihr unterordnen. Und unsere Unterordnung ist nicht von der Qualität der Obrigkeit abhängig. Das Wichtige an dieser Geschichte ist, dass wir verstehen, dass es hier nicht um Zufriedenheit geht oder um, dass unsere Unterordnung eine Belohnung ist für eine gute Regierung, sondern das ist zunächst mal unabhängig davon, ob die ihren Job richtig macht oder nicht. Unterordnung hat Grenzen. Habe ich vorher schon zweimal angeredet, jetzt möchte ich euch die Bibelstelle zeigen. Apostelgeschichte 5, 29. Dort im Übrigen nicht auf eine weltliche Obrigkeit bezogen, sondern auf eine geistliche Obrigkeit, als man den Aposteln verboten hat, über Jesus zu reden, haben sie gesagt, also man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können euer Gebot nicht erfüllen, weil das gegen ein Gebot Gottes verstoßen würde. Und das ist, finde ich, auch die Grenze, was es bei der menschlichen Obrigkeit zu beachten gibt. Wenn die menschliche Obrigkeit mich zu Dingen zwingen wollte, die von Gott aus verboten sind, dann müsste ich sagen, es tut mir leid, an dem Punkt kann ich euch nicht gehorsam leisten, denn Gottes Wort sagt was anderes. Was auch immer das dann im Einzelnen wäre, aber an dem Punkt würde ich sagen, da ist die biblisch gegebene Grenze erreicht, wo ich sage, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn Menschen Dinge von mir verlangen, die gegen das Wort Gottes verstoßen, dann muss ich Gott mehr gehorchen. Aber keine Ausreden. Wir haben das vorher gelesen, Handel als Freie, aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das Böse nehmen. Das überlasse ich jetzt eurem Gewissen und eurer Aufrichtigkeit, dass ihr mit dem Vers dann einfach auch so umgeht, wie das richtig ist. Kommen wir zum Römerbrief, das ist eine zweite wichtige Stelle zu diesem Thema. Es gibt in Römer 12, gibt es noch ein paar interessante Dinge, aber ich möchte gern das dritte Kapitel vom Römerbrief ein paar Verse mit euch durchgehen. Jeder leistet den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Also das ist eine steile Aussage. Das ist vielleicht für uns hier in Deutschland, muss sagen, hat Gott jetzt die Wahlen beeinflusst oder wie auch immer. Genau, es gibt ja auch andere, eben die aus der Vergangenheit, Hitler, Stalin, Mao. Wir können an den Kim denken in Nordkorea oder an irgendwelche anderen Diktatoren, die zurzeit herrschen. Und da muss man ja schon mal schlucken und die Luft anhalten und sagen, ehrlich, Paulus, jede staatliche Gewalt ist von Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe richtige Probleme mit diesem Wort. Und ich werde den Paulus auch mal fragen und ich werde Gott auch mal fragen, wie denn das alles war. Aber was ich sehe, ist nicht, dass, wie soll ich sagen, dass Gott quasi den Hitler, also muss ich gucken, dass ich es theologisch sauber formuliere, dass es nicht Gottes Wunsch war, dass der Hitler jetzt 6 Millionen Juden umbringt. Ich glaube nicht, dass es damit gemeint ist, was er sagt, es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Aber dass diese staatliche Gewalt da ist, ist was, was Gott will. Und wir haben auch als Christen, und das war ein großes Problem der Widerstandskämpfer auch vom 20. Juli bei uns, dass sie sich gefragt haben, wo ist eigentlich die Grenze, wo wir sagen, wir haben hier auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die von dieser Regierung umgebracht werden, die schlecht behandelt werden, die unterdrückt werden. Und wir müssen gegen diese Regierung was unternehmen, aus christlicher Pflicht heraus. Das finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber nachdem mein Blick eher auf in 2 Wochen geht, glaube ich, können wir das vorerst mal zurückstellen. Aber das ist schon ein schwieriger Punkt. Dann ist Römer 12, Entschuldigung, guck's mal nach, ob das stimmt. Das stimmt ja, Römer 3 ist was anderes. Also, dann streich die Römer 3 und mach einen Römer 12 draus. Genau, also, erstens, wir haben Gehorsam zu leisten. Jedes von Gott eingesetzt, habe ich auch schon was dazu gesagt. Wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen. Und das fand ich jetzt einen interessanten Punkt, denn das betrifft natürlich auch die Regierung. Wenn die Regierung sich Gott entgegenstellt, dann wird auch sie dem Gericht verfallen. Und das ist schon was, wo ich sehe, dass die Regierungen von Gott eben nicht nur eingesetzt werden, sondern die werden auch abgesetzt. Und zum Teil relativ dramatisch abgesetzt. Das heißt, auch eine staatliche Obrigkeit ist, 13, Entschuldigung, auch eine staatliche Obrigkeit schuldet Gott Rechenschaft. Die kann ich einfach sagen, ich bin von Gott eingesetzt. Hitler hat ja immer wieder gesagt, guck mal, die Attentate sind alle gescheitert. Das ist doch ein Beweis dafür, dass ich von Gott auserwählt bin und dass das alles richtig ist, was ich tue. Genau, von der Vorsehung hat er immer gesprochen. Und so weit können wir eben nicht gehen. Die Tatsache, dass irgendwelche Umstände in einem Leben sind, auch in unserem Leben. Wir sollten relativ, also ich jedenfalls, bin relativ vorsichtig damit, dass Umstände irgendwas in meinem Leben rechtfertigen. Bei Hitler, finde ich, haben wir ein sehr schönes Beispiel, dass das eben vollkommen daneben sein kann. Und wer sich der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Das heißt, die Unterordnung unter eine weltliche Obrigkeit hat eine geistliche Dimension. Und das fand ich ganz interessant. Wenn wir geistlich wirklich das tun wollen, was Gott will, wenn wir wirklich wollen, dass Gottes Reich kommt, wenn wir ihm gehorsam sein wollen, wenn wir wollen, dass er mit uns zufrieden ist, dass er mit Wohlgefallen auf uns schaut, dann hat eben auch unser Verhältnis zur weltlichen Obrigkeit und das Halten der weltlichen Gesetze eine geistliche Dimension. Und auch wenn ich mich nicht an weltliche Gesetze halte, hat es eine Auswirkung im geistlichen Bereich, weil ich damit mich gegen die Ordnung Gottes stellen. Gut, ist jetzt immer noch Römer 8, 13, genau. Da ist die 1 irgendeiner Löschoperation zum Opfer gefallen. Also Römer 13, Vers 3. Vor den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die böse Tat zu fürchten. Willst du also ohne Furcht vor der staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, sodass du ihre Anerkennung findest. Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, dass du das Gute tust. Wenn du aber Böses tust, fürchte dich, denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. Deshalb ist es notwendig, Gehorsam zu leisten, nicht allein aus Furcht vor der Strafe, sondern vor allem um des Gewissens willen. Nochmal, wenn ich das so lese, dann denke ich mir, Paulus, ein paar Jahre später verlierst du dein Leben, obwohl du nichts Böses gemacht hast. Und wir sehen schon, dass das schon ein Stück weit das widerspiegelt, was Gott sich eigentlich gewünscht hätte, aber dass das so zu 100% auch nicht immer erfüllt ist. Derjenige, der nur das Gute tut, der hat manchmal auch von der Obrigkeit was zu fürchten. Aber das ist die Haltung, die unser Leben eigentlich prägen sollte. Dass wir sagen, wir versuchen uns an das zu halten, was die Obrigkeit uns sagt, und wir erwarten, dass die Obrigkeit ihren Teil erfüllt und dass sie uns entsprechend schützt und eben das Böse bestraft und das Gute belohnt. Manche Obrigkeit tut es nicht. Manche Obrigkeit übt ihre Macht falsch aus. Das ist eine traurige Wahrheit und wir müssen das auch zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir in so einer Situation leben, wo Ungerechtigkeit passiert, dann müssen wir uns als Christen auch fragen, wie wir damit umgehen und welche Möglichkeiten wir haben, Einfluss zu nehmen. Aber an der Grundhaltung wird es zunächst mal nichts ändern. Im Einzelfall, das habe ich vorher dann schon gesagt, müssen wir Gott mehr gehorchen als der Obrigkeit. Aber das entbindet uns nicht von dieser allgemeinen Unterordnungspflicht, die wir haben zur Obrigkeit. Und das fand ich auch einen wichtigen Punkt. Ich habe mir in dem ganzen Ding überlegt, wenn ich mich nun der Obrigkeit unterordne, mache ich mich dann nicht ein Stück weit mitschuldig, indem ich mich dieser Obrigkeit unterordne, die nun an anderer Stelle eben Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Also ich kenne zum Beispiel Christen, die sagen, also solange mit meinen Beiträgen oder Steuergeldern oder was weiß ich was, zum Beispiel, was weiß ich jetzt, Waffen gekauft werden oder Abtreibungen finanziert werden oder so, dann nehme ich mir das Recht raus, eben keine Steuern zu bezahlen, weil sonst mache ich mich schuldig oder eben keine Krankenkassenbeiträge, weil sonst mache ich mich schuldig an dem, was mit diesem Geld passiert. Und ich glaube, wenn wir die ganze biblische Lehre zu diesem Thema durchschauen, dann stellen wir eins fest. Wenn jemand Grund gehabt hätte, so zu argumentieren, dann wären das der Petrus und der Paulus gewesen, die gesagt hätten, Leute, also diese Regierung, sage ich jetzt mal, diese Kaiser, die sind so korrupt, die sind so schlecht, die machen so viele falsche Dinge, wir geben eben keine Steuern. Aber gerade in dieser Zeit lese ich was anderes. Ich lese, dass sie gesagt haben, gerade unter diesen schlechten Herrschern, dass sie gerade in dieser Zeit gesagt haben, es ist unsere Pflicht, die Obrigkeit zu ehren und die Steuern zu bezahlen. Und das heißt für mich auch, ich bin nicht verantwortlich, was mit dem Steuergeld passiert, was ich gegeben habe. Denn meine Verantwortung ist, die Steuern zu bezahlen. Die Verantwortung der Regierung ist es, mit diesem Steuergeld richtig umzugehen. Wir haben das in verschiedenen anderen Stellen auch noch. Du kannst es auch auf die geistliche Obrigkeit übertragen, wo ich auch als junger Christ viel anders gedacht habe und auch viel rebelliert, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber doch an manchen Punkten viel gekocht habe innerlich, wo ich dann irgendwann mal an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, es ist meine Aufgabe, mich zunächst mal unterzuordnen und ich kann Einfluss nehmen, so gut ich das kann, aber letztendlich ist es nicht meine Verantwortung. Ich bin nicht verantwortlich für das, was ein anderer tut. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Und das sehen wir vor allem hier, was die Obrigkeit angeht, finde ich sehr, sehr klar. Wir kommen dann auf den Punkt nachher nochmal zu sprechen. Die letzten zwei Verse aus Römer 13, die ich euch vorlese, 6 und 7. Deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das ist auch die Linie, die im Übrigen auch Jesus vertreten hat. Jesus hat im Prinzip was Ähnliches gesagt. Und da gab es eben auch bei den Juden, gab es Leute, die gesagt haben, ja Moment, wir können doch die Steuer, die Tempelsteuer in dem Fall nicht dem Kaiser geben. Und deswegen sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, ist es eigentlich in Ordnung, dass wir diese Steuer zahlen? Und Jesus hat gefragt, was seht ihr auf der Münze für ein Bild? Und dann haben sie gesagt, ja, das Bild vom Kaiser drauf. Und dann hat er im Prinzip praktisch dasselbe gesagt. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gebt Gott, was Gott gehört. Und weiß ich, ob ihr den kennt? Das ist ein Fisch. Ein sogenannter Petrusfisch. Ich habe immer gedacht, der hätte irgendwie nur so einen Fleck auf der Seite. Aber wir haben immer, das ist jedenfalls das, was ich gefunden habe. Und die Legende sagt, als Jesus, ich glaube, das steht sogar in der Bibel, aber dass der jedenfalls im Mund diesen Viertel Denar oder was weiß ich was hatte. Warum er den jetzt Petrusfisch nennt, wahrscheinlich weil es der ist, den er gefangen hat oder so. Ob man das nun ganz genau weiß, was das für ein Fisch war, weiß ich auch nicht. Und die Legende sagt, dass irgendwie Petrus also drauf gedrückt hat, so habe ich es jedenfalls mal gehört, an der Seite irgendwie dann so einen Fleck bekommen hätte. Aber gut, das ist eine andere Sache. Aber ich habe euch diese Geschichte erzählt, um einfach euch daran zu erinnern, dass das, was Paulus geschrieben hat, nicht bloß die Gedanken von Paulus waren, sondern dass es genau auf derselben Linie liegt, wie das, was Jesus gesagt hat. So, wir sehen, der Petrus sagt es, der Paulus sagt es. Das ist in Übereinstimmung mit dem, was Jesus sagt. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, wir sind nicht verantwortlich dafür, was mit dem Geld passiert, was ich dem Staat gebe. Aber nun, wenn ich Soldat werde, dann geht es ja nicht nur um das Geld, was ich gebe, sondern dann bin ich ja aktiv. Und vor einigen Jahren war das in unserem Land noch so, die etwas Älteren wissen das vielleicht, dass man in Deutschland Wehrdienst ableisten musste, wenn man 18 wurde oder so in dem Zeitraum jedenfalls. Und da musste sich jeder überlegen, gehe ich zur Bundeswehr oder lasse ich das bleiben? Allerdings war das nicht ganz so einfach. Du konntest nicht einfach sagen, oh, ich habe keine Lust, sondern da gab es dann eben die sogenannte Gewissensprüfung, wo du dann nachweisen musstest, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und in dieser Zeit habe ich mich natürlich auch sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich habe das in der Zwischenzeit auch immer wieder geprüft. Damals kam ich zu dem Schluss, dass es für mich jedenfalls damals nicht mit meinem Gewissen vereinbar war. Und ich habe damals noch eine mündliche Verhandlung gehabt. Also das heißt, da sitzen dir dann, ich weiß gar nicht, wie viel das war, ich glaube, 3 Leute saßen da und haben mich da eine Stunde lang gefilzt und ausgequetscht und verhört. War nicht so ganz schön, aber die sind zum Schluss gekommen, dass das, was ich gesagt habe, eine echte Gewissensentscheidung war. Was mich allerdings nicht zu dem Punkt gebracht hat, als ich gesagt habe, es ist überhaupt falsch, als Christ in der Armee zu dienen. Wir haben hier in der Gemeinde mehrere Soldaten gehabt, auch zur Zeit welche. Und ich denke, hoffe jedenfalls, dass ich hier keine große Überzeugungsarbeit leisten muss. Erstens, der Staat hat das Recht und im Übrigen auch die Pflicht, sich und seine Bürger zu verteidigen. Also das ist auch was Paulus, wenn ihr es vorher euch erinnert, was wir gelesen haben, er sagt, die staatliche Gewalt trägt das Schwert nicht umsonst. Also die haben ein Schwert und die haben das Schwert von Gott bekommen. Das heißt, sie haben das Recht, Gewalt anzuwenden. Im Alten Testament war das auch vollkommen normal. David hat Kriege geführt, Salomo hat, glaube ich, nicht so viele Kriege geführt, aber er hat auch Kriege geführt. Die ganzen Könige im Alten Testament haben Krieg geführt. Denkt an Abraham, als sie seinen Neffen Lot verschleppt haben, da ist er losgezogen mit seinen Knechten und da hat er keine diplomatischen Verhandlungen geführt, sondern er hat Gewalt angewendet. So, im Alten Testament gibt es da gar keine Frage, ob man sowas darf, ob Soldat sein irgendwie eine Möglichkeit ist. Im Neuen Testament sieht es ein bisschen anders aus, aber das Interessante, was ich da finde, ist, im ganzen Neuen Testament finden wir nirgends eine Aufforderung an die Soldaten, ihre Waffen niederzulegen. Da kommen zum Beispiel Leute zum Johannes und fragen den Johannes, wie sollen wir jetzt umgehen? Du gibst allen möglichen Leuten Ratschläge. Jetzt, wir sind Soldaten, wie sollen wir damit umgehen? Und Lukas 3, Vers 14 sagt er, was sollen wir tun? Und da sagt der Johannes, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Der sagt nicht, tretet aus der Armee aus. Ich weiß ja gar nicht, ob das bei den Römern überhaupt gegangen wäre. Er sagt nicht, ja, das geht gar nicht, dass ihr Soldaten seid, sondern er sagt, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Auf gut Deutsch, verhaltet euch anständig. Haltet euch an die Gesetze. Er sagt ihnen nicht, es ist nicht richtig, dass ihr Soldaten seid. Schließe ich draus, es gibt neutestamentlich keinen Grund, weshalb ich sagen müsste, als Christ kann ich kein Soldat sein. Ob ich das persönlich für mich persönlich mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ist nochmal eine andere Frage. Ob ich sagen kann, ich könnte das, muss ich für mich persönlich entscheiden. Grundsätzlich finde ich, es ist kein Problem, dass ein Christ Soldat ist, wird oder bleibt. aber es ist eine persönliche Gewissensfrage. Und es gibt keine dogmatischen Vorschriften in der Bibel. Lass uns zu der Frage kommen, ob Christen wählen gehen. Ich habe schon Menschen gehört, die sagen, Wolfgang, in meiner Bibel steht, ich soll für die Regierung beten. Da steht nichts davon, dass ich sie wählen soll. Stimmt, steht in der Tat nicht in der Bibel. Hat auch einen Grund. Im Römischen Reich wurde nicht gewählt. Also es gab keinen Grund für den Paulus, irgendwas über Wahlen zu schreiben. Ich wollte fast sagen, das war damals noch nicht erfunden. Die Griechen hatten ja Demokratie, wobei auch ein bisschen anders wie wir heute. Aber das Thema Wahlen kommt in der Bibel einfach nicht vor, weil die politische Lage damals eine vollkommen andere war als heute. Aber für uns ist zunächst mal wichtig zu gucken, wie müssen wir damit umgehen. Und wir stellen fest, wir als Christen haben die Möglichkeit, unsere Politik zu beeinflussen. Nun höre ich das auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, ist doch egal, wen du wählst, die machen doch sowieso, was sie wollen. Ist schon irgendwie richtig. Du kannst ja sagen, ja, meine Stimme, die bewirkt ja auch nicht viel. Da gibt es, ich weiß nicht, wie viele Wahlberechtigte haben wir, 40, 50, wahrscheinlich nördlich von 50 Millionen, habe jetzt nicht nachgeguckt. Die eine Stimme, die macht den Kohl auch nicht fett. Jetzt habe ich schon gehört, wenn das jeder sagt, ihr müsst euch vorstellen, jeder, der nicht zur Wahl geht, erhöht den Einfluss derer, die zur Wahl gehen. Ist klar? Diejenigen, die nicht zur Wahl gehen, die geben gar keine Stimme ab. Und das heißt, dass die Stimmen derjenigen, die zur Wahl gehen, ein höheres Gewicht bekommen. Auch wenn wir Parteien wählen, die nachher nicht im Parlament landen, tragen wir damit dazu bei, dass diejenigen, die eine Partei gewählt haben, die nachher ins Parlament kommen, dass die Stimmen mehr Gewicht haben. Das sind alles Dinge, die man bei so einer Wahl berücksichtigen sollte. Aber wir haben die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen. Im Übrigen nicht nur bei der Wahl. Wer von euch kennt seinen Landtags- oder Bundestagsabgeordneten? Ja, mit Namen. Gell? Habt ihr die schon mal getroffen? Mit denen geredet? Sehr gut. Wir laden in Ulm an unserer Schule immer mal wieder Landtagsabgeordnete ein und versuchen mit denen zu reden. Wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben an die Frau Merkel oder an den Bundestagsabgeordneten oder sonst irgendwie? Wer hat schon mal einen Brief ins Fernsehen geschrieben? Oh, lasst mich euch mal was sagen. Die allerwenigsten Leute tun das. Und wisst ihr, was das für einen Effekt hat? Beim Fernsehen zählt ein Brief wie die Reaktion von 10.000 Leuten. Weil die sagen, so wenig Leute schreiben uns. Wenn denn einer schreibt, dann muss es dem wichtig sein und dann wird es entsprechend gewichtet. Ich habe schon an die Frau Bundeskanzler geschrieben. Ich habe auch schon Antwort bekommen. Nicht von ihr persönlich, aber immerhin von einem, keine Ahnung, Staatssekretär oder so. Ich habe schon an Botschafter geschrieben vom Iran und von was weiß ich was, weil ich mir einfach gedacht habe, ich habe die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wenn Christen verfolgt werden, also das war so ein Beispiel, über das ich mich gefreut habe, weil ich da eben auch beteiligt war, wobei ich da jetzt noch keine Aussagen, wie viel habe ich da wirklich bewirkt, aber da war ein Pastor im Iran in Haft, weil er Christ war. Und dann habe ich dem Botschafter, also mein Farsi ist nicht so gut, dass ich direkt nach Teheran schreiben wollte, aber ich habe dem Botschafter in Deutschland geschrieben und habe gesagt, Eure Exzellenz, glaube ich, war die richtige Anrede, habe das vorher nachgeguckt, ich glaube, dass es dem Ansehen Ihres Landes nicht wirklich gut tut, wenn es Ihre Regierung daheim so handelt. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie da Einfluss drauf nehmen würden, damit Iran in Deutschland nicht so schlecht dasteht. Versteht ihr? Wir können Einfluss nehmen. Du kannst ja schreiben, du Sohn des Satans und der Herr wird dich strafen und was weiß ich. Ob das dann ganz so viel Wirkung hat, das weiß ich nicht. Aber wir können Einfluss nehmen, wir können Briefe schreiben, wir können anrufen, wir können zu Veranstaltungen gehen, wir können wählen, wir können uns äußern, selbst in unserem Bekanntenkreis. Und damit können wir Einfluss nehmen. Auch sowas gibt es, genau. Open Doors gibt vorgedruckte Briefe, wobei ich denke mal immer, so vorgedruckte Sachen ist halt einfach noch eine Stufe schlechter, weil man halt merkt, okay, das Vorgedruckte hat halt jemand mitgemacht. Genau, und es ist auf jeden Fall mehr, als wenn man nichts macht. Also wenn die 10.000 vorgedruckte Karten bekommen, dann ist auch was, versteht ihr? Und deswegen, ich möchte euch einfach ermutigen, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Schreibt Briefe, äußert euch, ruft an, geht zu Wahlveranstaltungen, blamiert euch, wenn ihr wollt. Genau. Das Ziel, was wir haben, die Ziele, die wir verfolgen sollten, ist Jeremia 29,7, da heißt es, suche der Stadt Bestes. Also ich möchte, dass es unserer Gesellschaft gut geht. Das ist ein Ziel, was wir von Gott her haben sollten. Das Zweite, dass Gesetze gemacht werden, die im Einklang mit dem Wort Gottes sind. Das ist das, was uns der Petrus am Anfang geschrieben hat. Oder was Paulus, das komme ich selber schon durcheinander. Also, dass wir jedenfalls in Ruhe leben können. Dass wir nicht eingeschränkt werden. Dass das Gesetz Gottes eingehalten wird und dass deswegen unsere Gesellschaft auch gesegnet ist. Ich persönlich glaube, wenn eine Gesellschaft Gesetze erlässt, die im Einklang mit dem Wort Gottes sind, dann wird diese Gesellschaft von Gott einen Segen haben. Und wenn eine Gesellschaft Gesetze erlässt, die nicht im Einklang mit dem Wort Gottes sind, dann wird Gott diese Gesellschaft nicht entsprechend segnen können, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir möchten natürlich, dass das Reich Gottes wächst. Wir möchten, dass wir Bedingungen haben, die dem Reich Gottes ermöglichen zu wachsen. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen vorwärts mache. Nochmal, ich bin nicht verantwortlich für die Entscheidungen derjenigen, die ich gewählt habe. Manche Leute sagen, mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, jetzt wähle ich den und nachher macht er ein Gesetz, was falsch ist und dann sagt Gott zu mir, du hast den gewählt und deswegen bestrafe ich dich jetzt für das, was er gemacht hat. Das Wort Gottes, finde ich, ist in dem Punkt sehr klar. Es heißt an einer Stelle, Gott handelt nicht so, die Väter haben sauren Wein getrunken und die Kinder haben schlechte Zähne bekommen, heißt es, glaube ich. Gott bestraft uns nicht dafür, was ein anderer tut. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Und dass wir unser Wahlrecht ausüben, ist keine Sünde. Amen, oder? Dass wir wählen gehen, ist keine Sünde. Also, sehe ich so. Kann ich euch jetzt aus der Bibel nicht belegen, weil in der Bibel keine Wahl vorkommt. So, was wähle ich? Jetzt kommen hier gleich drei Buchstaben. Nein. Meine Empfehlung zur Wahl, sage ich euch jetzt. Geht wählen. Das ist dann aber auch schon alles, was ich dazu sage. Aber was wähle ich? Manche Leute sagen, es gibt ja keine Partei, die das macht, was ich will. Zu 100% jedenfalls. Die haben alle irgendwelche Dinge und du kannst dir jedes Wahlprogramm angucken, da wirst du immer Dinge finden, wo du sagst, nee, das möchte ich nicht. Selbst wenn die Partei zu 90% das tut, was du willst, du wirst immer was finden, was dir nicht gefällt. Und keine Partei wird zu 100% das machen, was sie verspricht, oder? Also selbst wenn sie es zu 100% versprechen würde, am Ende wird sie es nicht umsetzen können, weil sie meistens dann noch eine Koalition eingehen muss oder sich es vielleicht auch anders überlegt. Aber ich bin meinem Gewissen verpflichtet, der Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet und wir gemeinsam versuchen, die Dinge so gut zu machen, wie es geht. So, ich versuche, eine Partei zu wählen, die das Maximum dessen verwirklichen könnte, sollte, wo ich mir erwarte, dass es dort einfach am besten ist. Ich kann nicht garantieren, dass es so wird und die werden sicher auch Dinge tun, die mir nicht gefallen. Die einzige Alternative wäre eben, entweder eine eigene Partei zu gründen, die zu 100% das macht, was ich will. Das haben verschiedene Parteigründer auch schon versucht. Die Parteien machen sich dann auch manchmal selbstständig, also wird vermutlich auch nicht funktionieren. Oder ich gehe gar nicht zum Wählen. Und das, finde ich, ist einfach die schlechteste von allen Alternativen. Und deswegen ist meine Aufgabe, mich zu informieren. Also eure. Also es ist meine und eure Aufgabe. Wahlprogramme lesen, Medien, Nachrichten. Ihr habt nur 2 Wochen Zeit. Informiert euch, was die Positionen der Parteien sind. Und es gibt sogenannte Wahlprüfsteine. Die werden von verschiedenen Organisationen rausgegeben. Es gibt Wahlprüfsteine zum Beispiel auch von der VEF, von der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Oder von verschiedenen anderen Leuten. Und was ich euch sehr empfehlen würde, ist der Wahl-O-Mat. Wer hat das schon mal gemacht? Also die haben diesmal, Moment. Manche, ich weiß es, vor 4 Jahren, da haben manche den Wahl-O-Mat gemacht und waren vollkommen entsetzt, weil sie die NPD wählen mussten. Ehrlich, das hat dazu geführt, dass beim Wahl-O-Mat, wenn er da jetzt drauf geht auf die Seite, findet er einen kleinen Kommentar nur zu dieser Partei. Der Wahl-O-Mat und die NPD. Könnt ihr euch mal durchlesen, weil die haben da was ganz Kluges gemacht. Die haben ihre Positionen für den Wahl-O-Mat so formuliert, dass ganz viele Leute dem zustimmen würden. Und die Auswahl der Fragen war dann eben auch noch so, dass die Fragen, wo dann viele mit der NPD vielleicht nicht übereingestimmt hätten, vielleicht auch nicht so drin waren oder nicht gewichtet wurden. Und am Ende ist bei vielen Leuten eben rausgekommen, sie müssen NPD wählen. Haben sie dann Gott sei Dank nicht gemacht. Aber wie auch immer. Aber guckt euch das mal an. Ihr müsst nicht so wählen, wie das da steht, aber ich persönlich finde es eine schöne Möglichkeit, sich zu informieren, welche Partei möchte zu welchen Punkten eigentlich was umsetzen. Da geht es um Rente mit 40, da geht es um Schuldenabbau, da geht es um Asylpolitik, da geht es um Videoüberwachung, so verschiedene Punkte. Und jetzt, dann sagst du, zu dem Thema habe ich keine Meinung. Kannst du auch ankreuzen. Und am Ende sagt dir der Wahl-O-Mat, auf der Grundlage dieser 38 Fragen, welche Partei mit deinen politischen Ansichten am besten übereinstimmt. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du das tust, was die da schreiben, oder ob du doch jemand anders wählst. Aber das Schöne ist, du kannst nachgucken, welche Partei was möchte. Ich habe zum Beispiel gedacht, bei der einen oder anderen Partei, ja, die möchte sicher das und das. Und dann habe ich nachgeguckt und habe festgestellt, war doch anders, als ich gedacht habe. Und deswegen, wenn du nicht einfach zur Wahl gehen möchtest und ich habe jetzt schon gehört, man macht es so, die Erststimme gibt man dem Kandidaten, der am hübschesten aussieht und die Zweitstimme gibt man der Partei, die, keine Ahnung, die schönste Buchstabenkombination hat oder weiß auch nicht was. Deswegen informiert euch vorher. Überlegt euch, welche Partei was möchte und ob ihr damit übereinstimmt. Wichtige Punkte, wo ich jetzt sagen würde, da lohnt es sich nachzugucken. Wie steht diese Partei zur Glaubensfreiheit, auch im Ausland? Setzt sie sich dafür ein, dass unsere Geschwister im Ausland ihren Glauben leben dürfen? Und da gibt es Unterschiede zwischen den Parteien. Guckt da einfach mal nach. Auch, wie ist es mit der Glaubensfreiheit hier im Land? Welche Partei würde uns die meisten Rechte einräumen? Und welche Partei würde da lieber die Rechte ein bisschen beschneiden? Ist die Partei grundsätzlich am christlichen Glauben orientiert oder hat die vielleicht als Basis ganz andere Grundlagen? Also da geht es nicht nur darum, ob die einen C im Namen trägt. Also das ist nicht der wirkliche Punkt, sondern die Frage ist, nach welchen Grundsätzen wird Politik gemacht? Ist da der christliche Glaube wichtig oder ist es eher was, wo man sagt, eigentlich wollen wir das gar nicht? Das kannst du in unserem Land nicht ganz so laut sagen. In Amerika ist es noch schlimmer. In Amerika kann gar keine Partei sich das leisten, gegen den christlichen Glauben was zu sagen, selbst wenn sie das eigentlich überhaupt nicht gut findet. Insofern muss man da ein bisschen genauer hingucken. Kinderschutz ist für mich zum Beispiel eine Frage. Welche Position haben denn die Parteien bezüglich dem Schutz von Kindern und Jugendlichen? Auch da gibt es Unterschiede. Die Haltung zur Homosexualität, da werden wir in der Zwischenzeit vermutlich eher weniger Unterschiede finden zwischen den Parteien. Und trotzdem gibt es noch welche. Schutz des ungeborenen Lebens, auch da muss man vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Aber auch da gibt es durchaus Unterschiede in dem, was die Parteien an Gesetzesvorhaben gerne machen würden. Die Haltung zu Israel ist ein wichtiger Punkt. In der Bibel steht, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und wenn wir als ganzes Volk eine positive Haltung zu Israel haben, dann wird das uns gut tun. Und wenn wir eine Partei wählen, die an diesem Punkt eine andere Linie fahren würde, dann würde das auch Auswirkungen haben auf das, wie Gott unser Land, unser Volk segnen kann. Familienpolitik. Es gibt Parteien, die mit dem klassischen Familienbegriff nicht so viel anfangen können und die Familie am liebsten auflösen würden. Also jetzt übertreibe ich es mal ein bisschen, aber die da sehr locker mit der Familie umgehen. Und es gibt Parteien, die die Familie noch als Wert und als Zelle unserer Gesellschaft ansehen. Auch da kann man mal nachgucken, was sagen die Parteien dazu eigentlich. Und dann auch so eine Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Schwachen um und mit den Kranken und mit den Alten? Und auch da lohnt es sich ein bisschen nachzugucken, wer hier für was steht. So, Fazit. Macht es mal ein bisschen zügiger. Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Ich schluck da auch, aber so steht es in der Bibel. Wir haben uns der Obrigkeit grundsätzlich unterzuordnen. Für uns vielleicht ein bisschen leichter. Wir haben da eher theoretische Probleme, glaube ich, damit. Für unsere Geschwister in Nordkorea, in Saudi-Arabien, in der Türkei, wo auch immer das nicht ganz so gut aussieht mit der Religionsfreiheit, sicher sehr viel mehr zu kauen. Wir bezahlen Steuern, Zoll und Abgaben. Ich sage das einfach so. Wir tun das, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott das von uns möchte. Christen können im Militär dienen, wenn sie das möchten. Steht dem nichts entgegen. Und ich würde sagen, wir dürfen und wir sollen unser Wahlrecht nutzen. Speziell in 2 Wochen. Genau. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns informieren und dass wir beten. Dass wir für unsere Obrigkeit beten und dass wir ja, dafür beten, dass auch die Personen an die Macht kommen, die diese Macht richtig ausüben werden. Gut. War jetzt vielleicht ganz was anderes, als du heute Morgen erwartet hast. Wir werden in der Zukunft auch nicht mehr so viel über die Politik reden. Aber mir war es einfach wichtig, sowas grundsätzlich auch mal uns weiterzugeben. Ich bete noch und dann schließen wir diesen Gottesdienst ab. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass du möchtest, dass wir wissen, wie du über die Dinge denkst. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort für uns die Richtschnur ist und der Maßstab. Und ja, Herr, wir haben manchmal Probleme mit dem, was du uns da aufgeschrieben hast. Es ist manchmal schwierig zu verstehen und manchmal ist es auch noch schwieriger umzusetzen. Manchmal macht es uns Mühe, auch im persönlichen Bereich. Und trotzdem halten wir daran fest, dass es dein Wort ist, dass es die Wahrheit ist, dass es der Weg zum Leben ist und der Weg zum Segen. Und so möchten wir auch, was dieses Thema angeht, uns an dein Wort halten. Und du siehst, Herr, dass wir hier in einem Land leben, wo wir mit unserer Regierung vom christlichen Standpunkt aus eigentlich relativ wenig Probleme haben. Und trotzdem, Herr, haben wir auch manchmal Mühe, Dinge zu verstehen. Wir haben Mühe, dass wir sehen, dass Dinge nicht so gemacht werden, wie sie eigentlich richtig wären. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns zu einer richtigen Haltung hilfst, dass wir beten, dass wir segnen, dass wir ehren und dass du dich an uns freuen kannst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns zeigst, wo wir uns engagieren sollen, wo wir Schritte gehen sollen, wo wir aktiv werden sollen und wo es vielleicht auch einfach gut ist, den Mund zu halten, uns zurückzuhalten. Möchte ich um deine Weisheit bitten, Herr. Und wir möchten dich gemeinsam bitten, Herr, dass du unser Land segnest, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir in 2 Wochen und in der Zeit, die danach folgt, eine Regierung bekommen, die möglichst viel von dem umsetzt, Herr, was du möchtest, die unser Land in eine Richtung steuert, die dir gefallen kann, die du segnen kannst. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du diejenigen, die an der Macht sind, nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern, dass du die Herzen derjenigen, die Entscheidungen treffen, bewegst und lenkst, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich, Herr, um kluge und weise Berater, die die Mächtigen richtig beraten können, nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft. Wir bitten dich, Herr, dass du einfach einen guten Einfluss um diese Leute stellst, die die Entscheidungen treffen. Und Herr, über alledem wissen wir, dass du der Herr der Geschichte bist und du wirst dafür sorgen, dass dein Plan umgesetzt wird. Und wir wissen, dass dieser Plan letztendlich auf dieser Welt hier kein Friede sein wird, sondern dass wir auf eine schwierige Zeit zugehen. Und trotzdem wissen wir, Herr, dass du da bist, Herr, dass du deine Hand über uns hältst und dass du die Dinge zu deiner Zeit auf deine Art machen wirst. Und das macht uns zuversichtlich und es gibt uns Hoffnung. Und solange wir hier auf dieser Welt sind und du uns hier als deine Botschafter hingestellt hast, solange möchten wir diesen Auftrag ausüben und möchten dich um deine Weisheit, um deine Kraft und um deine Liebe bitten. Amen.